Guten Morgen zusammen. Augenblick. Gut. Danke. Angeschaltet ist es schon, nicht?
Ja, jetzt funktioniert es auch.
So, guten Morgen zusammen. Wir stehen auf der Seite 136 bei diesem Fragment 2774. Ich wollte im Ganzen nochmal sagen, die Aufzeichnungen jetzt, das ist ja hier 84, das ist die Zeit Zarathustra, nicht? 83 bis 85. Das müssen Sie also als Hintergrund mitsehen, dass das da eine Rolle spielt. Werden wir sehen, er hat zwischendurch sogar ja versucht, wollte noch ein Theaterstück machen über Zarathustra, das ist dann eben doch nicht geworden, aber es gibt Entwürfe davon in den Nachlassnotizen. Und der ein oder andere Text kommt auch hier im Folgenden vor. Dann nimmt er ja von dort her, weil er auch jetzt selber wieder mehr vom Zarathustra her dichtet und nicht mehr diese Sozialphilosophie und Psychologie wie in der fröhlichen Wissenschaft in all dem im Stil der französischen Moralisten. Das tritt ja jetzt zurück. Deswegen sind hier im Ganzen etwas andere Texte da. Dieser erste Text, mit dem es losgeht, ich betrachte alle metaphysischen und religiösen Denkweisen als Folge einer Unzufriedenheit am Menschen, eines Triebes nach einer höheren übermenschlichen Zukunft. Nur, dass die Menschen sich ins Jenseits flüchten wollten, statt an der Zukunft zu bauen. Das ist also das Missverständnis der höheren Naturen, die am hässlichen Bild des Menschen leiden. Also einfach diese Beobachtung, die er tatsächlich am deutlichsten, denke ich, wohl bei Pascal wird, wenn er davon spricht, von Elend und Größe des Menschen, dass der Mensch ein König ohne Land sei, einer, der das verloren hat, sodass man an seinem Elend seine Größe und an seiner Größe sein Elend erkennt. Das wird hier aufgenommen. Tatsächlich ist der Mensch einer, der nicht mit sich zufrieden ist, sondern weiterkommt. Und dagegen gilt ja dann sein Satz, nicht werde, der du werden willst oder werden sollst, sondern werde, der du bist. Und mit dem Gedanken der ewigen Wiederkehr, dass es also gar nichts Neues gibt, denn das, was morgen kommt, ist ja schon die unendlich oft passierte Vergangenheit. Sodass er genau dagegen ja nochmal Front macht auf der anderen Seite, während tatsächlich Geschichte heißt, weiterkommen wollen, im Erkennen, im Wollen, in der Selbstidentität und wo auch immer. Dass das hier einerseits wirklich drinsteckt und hingehört. Dann kann man die Frage, ob das jetzt das Jenseits eben bloß eine Flucht ist oder ob das andere eine Flucht wäre, darüber könnte man sich ja auch noch lange erörtern. Das ist halt so, ich würde so ein bisschen Standard. Und das ist, ich würde von mir aus dazu nichts mehr sagen wollen, aber Sie können sich ja noch rühren, wenn Sie wollen. Hier finde ich dann schon diesen zweiten Gedanken, das zweite Fragment, wo er jetzt sagt, ich will das höchste Misstrauen gegen mich erwecken, ich rede nur von erlebten Dingen und präsentiere nicht nur Kopfvorgänge. Kopfvorgänge heißt, ich denke mir was aus, ich lege was zurecht und vor allen Dingen heißt es ja, ich begründe. Also im Kopf werden Aussagen gemacht und die werden begründet und gerechtfertigt. Da kann man dann eben diskutieren, ob die Beweise gelten. Petro probationem heißt es, liefernde Beweis. Und gilt der Beweis, während wenn ich von Erlebtem erzähle, also diese narrative Methode, gibt es keine Begründung. Das steht hier gar nicht an. Also ich habe diese beiden Formen des Redens und des Disputierens, Argument und Narration. Und an sich ist Philosophie klassischerweise Argumentation. Und er setzt beim anderen ein. Schelling ist ja dadurch bekannt geworden, dass er versucht, in der sogenannten positiven Philosophie ja genau das einzuführen. Er sagt, Hegel bleibt beim Argumentieren. So hat er das gesehen, negative Philosophie. Und dann kommt bei ihm jetzt dann die positive Philosophie, die ja darauf hinausläuft, dass er bei der Mythologie anknüpft. Und bis hin zur Form der Theosophie, die er dann einführt. Also es wird einfach erzählt und nicht argumentiert. Und die Frage ist ja tatsächlich, was veranlasst jetzt einer Erzählung zu glauben oder aufgrund von der her das Leben zu ändern oder so ähnlich. Man kann sagen, doch, die klassische Tradition hat immer gesagt, eigentlich die erzählten Beispiele sind es. Deswegen die großen Lehrer erzählen ja auch Geschichten. Jesus argumentiert nicht, zum Beispiel. Der Buddha argumentiert eigentlich auch nicht. Sondern es wird einfach erzählt und dieses Erzählen packt die Leute, weil sie da ihre eigenen Erfahrungen auch nochmal drin wiederfinden oder sie korrigiert finden oder wie auch immer. Und das spricht er hier deutlich an und sagt, und deswegen eben das Misstrauen gegen mich, denn wenn ich argumentiere, geht es nicht gegen mich, sondern es ist das Argument in der Sache zu prüfen. Natürlich kann man obendrein psychologisch fragen, warum argumentiert einer so oder warum überzeugt ihn das. Aber hier wird es ganz deutlich, wenn es ums Erzählen geht, dass hier der Zeuge in einer ganz anderen Weise gefordert ist noch einmal. Und auch die Frage des Abstandes, bis man sich darauf einlässt. Gerade bei jemandem, der wie er immer von der Lüge und der Wahrheit redet, die da nochmal hineingehört. Deswegen fand ich gut, dass er gerade diesen Satz auch mit rausgesucht hat, der Herausgeber, und das nicht fehlen lässt, dieses wirkliche Misstrauen, nachdem er gegen alles misstrauisch ist, immer wieder eigentlich.
Sehr
ja eben, nicht? Und muss es auch uns also beibringen oder uns sagen. Und das verbindet ihn ja dann mit seinem großen Antipoden oder was hinterher sein großer Antipode geworden ist, Kierkegaard, nicht? Der hat deswegen ja die sogenannte indirekte Methode eingeführt. Dass er eben nicht selber spricht, das macht er nur in seinen Predigten und die nennt er ja nicht Predigt, sondern eben da religiöse Reden, erbauliche Reden, in denen er das macht. Er lässt andere Figuren reden und auftreten, damit die Leute sich dazu ihr Gedanken machen, weil er sie nicht direkt packen will. Das ist ja für ihn ganz wichtig, er sagt, ich rede ohne Vollmacht und deswegen kann ich nur in der Form erzählen.
Und könnte es nicht auch so gemeint sein, nochmal, dass er... Praktisch, wenn ich jetzt von meinem Leben erzähle, dann will ich ja auch sehen, dann sehe ich ja unter Umständen, wie habe ich gehandelt, was ja manchmal noch verschieden ist von dem Selbstbild,
so ist es.
Man sich ausdenkt.
Ja, ja.
Da kommt einer, der handelt vollkommen anders, ja, der möchte ganz groß sein, aber eigentlich ist er ganz klein. Aber
so ist es. Durch die Erzählung wird das sichtbar. Ja.
Also
finde ich gut, ja.
Der den Menschen letztendlich auch handeln
muss. Ja, ja. Ja, darum soll es ihm ja eigentlich gehen, nicht? Der will ja gerade nicht beim Erzählen bleiben, sondern ist ja eben, deswegen nennt er sich ja, oder nein, nicht nennt er sich, sondern hat man ihn dann eingeordnet unter der Kategorie Lebensphilosophie. Nicht? Er will, setzt nicht die Theorie an die erste Stelle, sondern den wirklichen Vollzug, so wie das hier draußen ja da auch auf dem Wort da steht, da vom Seneca her, glaube ich, ist das nicht, dass es nicht ums Denken und Reden geht, sondern ums Handeln. Und sie fragt, stimmt das so ganz? Aber immerhin, nicht? Dass man das da aufnimmt.
Da war aber dann schon Denken und Handeln getrennt.
Ja, ja. Ja, ja, eben. Eben. Da bei ihm sehr deutlich, nicht? Muss man schon sagen. Ja. Ja, und außerdem gehört dann hier wieder, dass er auch jetzt wieder eher stärker dichtet oder selber auch das Thema Dichten anspricht, eben aus dieser Arbeit am Zarathustra. Und bitte?
Aber müsst du nicht dieses Erlebte ein bisschen anders zu sehen sein? Denn wenn er vom Erzählen. Dann ist ja die, eigentlich die Gefahr der Fiktiv, der Weichzeichen durch die Fiktion. Und Weichzeichen will er ja eigentlich gerade nicht.
So eben, will er nicht. Also deswegen ist immer die Frage, wie, genau, bleibe ich beim Erzählen wahrhaftig oder mache ich nicht das, was sie eben Weichzeichnen nennen, dass ich das eigentlich schon verwandle und verschiebe, was er ja dauernd bei den anderen Leuten auch aufweist. Und deswegen gilt das natürlich für ihn dann eben. Auch, aber er sagt, das ist tatsächlich mein Weg, ich will nicht argumentieren, so wie er, wenn man weiter blättert, nachher sagt, es geht mir nicht darum, Gedanken zu machen, sondern Gedanken zu haben, das ist wie nochmal derselbe Gedanke, werden wir dann sehen, dass er das hier in besonderer Weise aufnimmt. Er sagt, er will wirklich dem Leben dienen und indem er aus dem Leben spricht. Und in diesem Zusammenhang wird er, das werden wir sehen auf der übernächsten Seite, kommt er wieder auf die Geburt der Tragödie zu sprechen, wo das ja genau das Problem war. Dass er, wie er selber das jetzt auch sagt und sieht, dass das dem Anspruch nach so aussah, als wäre es ein wissenschaftliches Werk, aber er ist ja völlig zusammengeputzt worden, vor allen Dingen von dem großen Milamowitz, nicht? Möllendorf, der eben gesagt hat, das ist ja also Geschwiemel und was soll das Ganze überhaupt? Und hatte damit ja seine ganze Reputation verloren. weil eben diese Schrift schon auch so eine solche des Lebenserzählens ist und seines eigenen Problems und nicht ein Buch der Philologie, wie es eigentlich so daherkam und was er dann auch hinterher als Fehler dann sieht und anspricht. Gibt es ja dann auch im Ecce Homo ein ganzes Kapitel nochmal dazu, wo er dann nochmal drauf eingeht, auf diese seine frühe und eigentlich bestimmende Schrift. Und da hinein gehören dann auch die Gedichte. Aber bitte?
Aber könnte man mit der Weichzeit, ja, die ja sehr oft unterläuft, nicht auch sehen, eben diesen berühmten Satz, wie viel Wahrheit erträgt der Mensch? Also, ja, wo ich mich selbst als Weichzeichner ja erkennen muss.
Ja.
Ja, weil ich mich dem vielleicht, dem Realen, nicht ganz stelle.
Ja. Das können wir, glaube ich, auch nicht im Ganzen. Nicht? Also haben die religiösen Lehrer haben immer gesagt, eigentlich kann nur Gott die Dinge wirklich richtig angucken. Weil wir das immer schon, das ist ja auch die erste Folge von jeder Form von Verfehlung, Verdunkelung des Bewusstseins. Ich verschiebe das dann schon und schiebe es weg, was man ja ganz deutlich daran sieht, dass wir uns sofort dabei sind, uns zu entschuldigen. Von Adam angefangen, nicht? Der als erster, statt jetzt zu sagen, verzeih mir, sagt er, die Frau, die du mir gegeben hast. Nicht? Also es gibt gar nicht den Punkt, wo er das erstmal zulässt, sondern es wird sofort folgt auf die Schuld, die Entschuldigung, statt das Reuebekenntnis. Und das abgeschwächt eben in all unseren Formen, ist tatsächlich so.
Ja. Aber nicht desto weniger.
Ja, ja.
Will ja das immer.
Ja, ja. Nee, man muss es wissen, aber immer wieder dagegen angehen, natürlich. Aber eben auch nochmal mit, soll ich sagen, mit Erbarmen. Nicht? Das ist schon, glaube ich, eine ganz wichtige Kategorie, die dahin gehört. Deswegen sagt er dann, Thomas hat schon gesagt, Gerechtigkeit ohne Erbarmen ist Grausamkeit. Er sagt, Erbarmen ohne Gerechtigkeit ist Weichlichkeit, das löst alles auf. Sagt er, aber Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Und Pieper zitiert das natürlich dann auch bei den Kardinaltugenden, wenn er über die Gerechtigkeit spricht. Und dann von den Grenzen der Gerechtigkeit. Und da gehört das ganz.
Wie bitte? Bitte noch einmal.
Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Weil dann, man kann das vertiefen und dann sagen, man kann einer Wirklichkeit nur gerecht werden, wenn man sie liebt. Und das heißt, dass man also auch die Möglichkeiten zur Besserung sieht und erkennt, die erst geweckt werden müssen und verwirklicht werden müssen, aber dass man die mitsieht. Das wäre der Unterschied, also hat man nur so gesagt, zwischen dem Scharfblick der Liebe und dem des Hasses. Also der Hass sieht, wie es ist, ganz genau, aber er sieht nicht die Möglichkeiten der Besserung oder der Umkehr und dergleichen. Diese Dimension käme noch dazu, sodass ich jemandem nur gerecht werde, wenn ich diese Seiten mitsehe, die noch nicht wirklich sind, aber wirklich werden könnten, wenn man mithilfe.
Was ist Erbarmen und Ungerechtigkeit?
Ist Weichlichkeit. Bis hin eben dann fällt mir das Stichwort Wollust dann und so. Nicht? Das läuft dann gleich mal in diese Linie dann hinein. Aber erstmal Weichlichkeit. Und in diesem Hintergrund gehört auch, da kann man sich auch denken, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, dass man sich, wenn Sie diesen Text da jetzt anschauen, die Wüste wächst, weh, wer zur Wüste ward, Wüste ist Hunger, der nach Leichen scharrt. Ob Quell und Palme sich ihr Nester bauen, der Wüste Drachenzähne kauen und kauen. Der Sand ist Zahn an Zahn, viel Fräsche Pein. Kommen Sie mal, wie wird jetzt ein Mensch Wüste? Ich entsinne mich aus meiner Jugendzeit noch, dann hat man gesagt, die Wüste, das sei also, wenn man da mit der Sexualität nicht fertig werde. Das war also das Übliche damals, also in der Schülererziehung. Erinnere mich noch an so ein Heftchen, wo dann vorne drauf aus dem Gerichtsbild von Michelangelo in der Sixtina, wo da einer dieser Verdammten so guckt mit so den glühenden Augen, die er so hat, so verzweifelt heraus, der war vorne drauf abgebildet. Und dann hieß es, verloren der Mensch, den Wollust ausgelot oder so ähnlich. Das war halt damals die Form, das zu fassen. Ich würde vorschlagen, dass tatsächlich gemeint ist die Struktur von Sucht, die hier hingehört. Dass es dort darum geht, dass eigentlich gekaut und gekaut wird, ohne dass was rauskommt. Das heißt, dass der Aufwand immer größer wird und immer weniger dabei herauskommt. Man könnte das auch freudianisch ausdrücken und sagen, es läuft auf den Todestrieb hinaus oder auf die Form dieser sich ausweitenden Entropie, dass alles sich so auf den Nullpunkt eigentlich ordnet, weil eben es um Spannungsabbau geht und wenn eben alles weg ist in der Einerleiheit, dann ist das genau dieser Tod des Sandes. Denn darum geht es ja hier tatsächlich, die Körner reiben und reiben, die Drachenzähne kauen, aber sie kauen eigentlich nichts, was zu greifen ist, und es wird nach Leichen gescharrt. Also es bringt einfach immer weniger. Diese Form der eigentümlichen Selbstzerstörung in der Karriere der Sucht, welcher auch immer.
Ohne eben, weil es steht ja nicht das Wort Verwüstung.
So ist es.
Einfach in dem so sein, was
da ja, das ist gemein.
Ja. Dann kommt er in den Goya-Zustand.
So ist es. Ja, ist wirklich nicht. Also, dass damit tatsächlich so diese Auflösung hineinkommt, und das gilt eben für jede Form, also nicht bloß für die zunächst mal deutlich durch die stoffbestimmten Süchte, sondern jede Form von Sucht, dass es eigentlich darauf hinausläuft, dass hier eben zerrieben wird, wie er das großartig hier schreibt, kauen und kauen, aber ohne dass dabei etwas herausspringt. Die nimmermüden Kinnläden, der vielfräßige Hunger malmt hier Zahn auf Zahn der wüsten Drachenzähne. Sand ist Gebiss, ist Drachenzähnesaat, das malmt und malmt und malmt sich nimmer matt. Sand ist die Mutter, die ihr Kind gekaut mit fliegendem Dolche in deren Haut. Nicht? Die Haut, die Wüste, und die Dolche, die fliegenden Dolche sind die Sandkörner. Und das Ganze, was heißt das jetzt von einem Menschen, wo wäre das zu sagen? Und da wäre mein Vorschlag zu sagen, es ist genau diese Situation der Sucht. Und dann ist als zweiter Gedanke, oder der dahinter steht, der, dass tatsächlich der Mensch das suchtgefährdete Wesen ist. Warum? Weil er einen unendlichen Horizont hat und immer nur auf Endliches und Begrenztes stößt. Und dann legt sich das, was Hegel dann die schlechte Unendlichkeit nennt. Hegel kennt zwei Arten von schlechter Unendlichkeit. Das eine ist die Unendlichkeit, die er so ins Jenseits, was Nietzsche dann Hinterwelt nennt. Und das andere ist die Verwandlung ins Quantitative. Also der Don Juan, der eben nicht die Frau findet, sondern immer nur Frauen, 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 weil es die Frau nicht gibt. Hesse behandelt das ja auch in seinem Narzissen Goldmund oder so, wo das auftaucht. Also, dass man das mitsieht, dass uns klar ist, dass der Mensch, weil er in dieser Spannung steht, bei Novalis heißt das, wir suchen überall das Unbedingte und treffen immer nur auf Dinge, dass man immer nur auf Endliches und Begrenztes trifft und sagt, das ist es nicht. Und dann denke ich, muss also die fehlende Qualität durch die Quantität ersetzen. Und das heißt dann dieses Kauen auf, in dem sich Selbstzerstörung, die da unmittelbar geschieht. So, dass es ja eine dieser ganzen Lusttheorien darauf hinauslaufen, dass es sowieso eigentlich darum zu tun ist, unbewusst um die Selbstzerstörung. Das ist eigentlich eine Form von tief unbewusstem Selbsthass sei. Dass man sagt, man selber ist eigentlich überflüssig und müsste weg. Simone Weil zitiert da ja immer dann den Schluss der Phaedra von Racine, wo die Phaedra sagt, oh, dass ich doch also stürbe, und dadurch, dass meine Augen nicht mehr die Welt beflecken, wird die Welt so rein und sauber, weil nicht mehr meine gierigen Augen auf sie gucken. Das ist der Schluss der Phaedra, und das habe ich 3 oder 4 Mal in den Notizen bei Simone Weil gefunden, weil sie selber sich da auch so drin wiederfand, in diesem Bild.
Die Rhythmusstruktur allgemein auch, wie beim Sisyphus
halt. Ja, ja. Und beim Sisyphus ist halt so dargestellt, dass es eine Strafe, die ihm von außen auferlegt ist. Hier ist es etwas, was eben selber passiert. Die Frage ist, mache ich das ganz oder trifft mich das jetzt? Und die Leute, die es nicht trifft, haben einfach Glück gehabt oder so. Wie ja vieles, was wir Anstand nennen, einfach nur mangelnde Gelegenheit war und Glück, nicht? Wenn man so zurückblickt auf Situationen im Leben. Und deswegen würde ich meinen, man kann sich ja fragen, vielleicht, ich weiß nicht, was Sie sich gedacht haben, als Sie einen Text gelesen haben oder so, wo Sie sagen würden, was heißt jetzt, man wird Wüste? Und ich sage, hier meine ich, also man hat sich in irgendeiner Form und in Ansätzen, haben wir das alle irgendwo, nicht, erlaube ich mir einfach mal so zu sagen, also weil das tatsächlich zum Menschen gehört, dieses Suchtverhalten, kommt darauf an, wie auffällig und wie deutlich und zerstörerisch es auftritt.
Sand ist ja sehr deutlich auch für Zerrinnen.
So ist es, so ist es.
Die Frage wäre jetzt, wie weit kann der Mensch das mit Sammlung auf,
ja.
Zusammenführung, also es wäre dann die Gegenbewegung.
So ist es. Also das, ich meine jetzt Gegenbewegung wäre, ich muss von irgendetwas erfüllt sein. Das ist ja das, was er auch sagt. Und das kommt ja gleich in einem der nächsten Texte, wenn Sie umblättern mal und gucken, da Jörg Kolumbus, da haben Sie den einzigen Ausweg, den es gibt, nämlich erfüllt zu sein vom Ruf in die Ferne, also aus sich heraus in dieses Extra-Meiner. Von Heidegger hat dann so ein bisschen kitschig gesagt, einem Stern folgen oder dem Stern nachgehen. Hat ja da auch auf seinem Brunnen da den Stern gemacht und hat den ja auch auf seinen Grabstein nochmal gesetzt und schreiben lassen, dass er sagt, der Mensch, der einem Stern folgt. Also das ist genau das, was Sie mit Sammlung meinen. Nicht? Ich kann mich nicht in mir sammeln, dann bin ich nämlich nur die Wüste, sondern ich muss mich sammeln im Aussein auf einen großen Gedanken, eine Idee, eine Sendung oder wie immer man es formulieren will. Irgendetwas, worum es mir geht und wo dann Heidegger sagt, die großen Denker sind die, die überhaupt nur einen Gedanken haben und eigentlich von dem immer ausgehen. Das ist richtig, denn der Sand alleine, da erinnere ich mich ja auch, jetzt weiß ich nur nicht, bei wem ich das gelesen habe, wie man sagt, wenn eben das zu einem Staatswesen auch gehört, dass man gehorcht und wo dann die Antwort heißt, wenn eine Gruppe von Menschen nur noch aus Sand besteht, dann ruft das nach der Hand des Diktators, der ihn zusammenpresst. Wenn man also nicht in der richtigen Weise gehorchen kann oder folgen kann, dann bringt es eben diese Diktatur, das ist ja schon Plato, Aristoteles, die sogenannte Demokratie, also die wirkliche Massenherrschaft, schlägt dann um in Diktatur.
Und wie stehen Sie da zu dem Diktator in sich, ja, dass man dieses, nicht Diktator,
ja.
So weit, aber das Diktat,
Und das darf es eben nicht sein. Deswegen erinnern Sie sich, wenn ich so geredet habe, was ich oft tue, also mit diesen drei Teilen der Seele da beim Platon, und wo das dann heißt, die Kopfseele hat zu herrschen über Brust und Bauch, wo ich immer dazu sage, vernünftig, nicht diktatorisch. Also muss den anderen Seelen ihre Gelegenheit geben. Wenn das in eine hinausläuft auf zum Beispiel eine Leibfeindschaft, wie im Platonismus, dass man sagt, der Leib ist ein Kerker oder so etwas, kommt gar nicht in Frage. Also diese zum Beispiel und diese Abwertung und Verteufelung, sei es des Stolzes, der Hochgemutheit oder sei es auch der Sinnlichkeit oder wie immer, ist falsch. Also in der Diktatur geht es nicht, sonst geht nur mit einer vernünftigen Regierung, die also den Leuten jetzt nicht bloß von wegen Dampf ablassen oder so, sondern denen ihr Recht gibt. Das ist ja dieser wichtige Satz von der Hannah Arendt zu sagen, das Grundrecht des Menschen ist, Rechte zu haben. Und selbst versucht so auszudrücken. Nicht? Und die müssen erfüllt werden. Es darf also nicht auf eine totale Patronage hinauslaufen und so, oder eben Diktatur. Das eben genau, und zwar auch nicht im Selbst. Nicht? Und auch da zu lernen, dass Ignatius hat er lange dafür gebraucht, das zu lernen. Der hat sich ja wirklich zugrunde gerichtet zunächst mal mit seiner Büßerei bis hin an den Suizid. Große Suizidgefahr und hat deswegen dahinterher dann gekämpft, da gibt es berühmte Briefe mit zum Beispiel den Novizen in Spanien und Portugal, die es einfach nicht genug kriegen konnten an ihrer Askese und an Selbstgeißelung und all die Geschichten, wo er dafür gekämpft hat, weil er wusste, wo das endet. Er hat es selber durchgemacht. Nicht? Also Diktatur kann nicht der Weg sein. Sondern die Frage ist, wie gehe ich damit um, und zwar eben nicht bloß taktisch, sondern wirklich wohlwollend und klug mit den Möglichkeiten.
Aber wenn ich jetzt den Leib in die Waagschale des Lebens werfe, dann muss ich mich ja von diesem Zerrinnen auch ein Stück oder diesem nachgiebigen Sein, was uns ja umhüllt, was uns vorgespielt wird, auch im Kapitalismus. Kapitalismus, da muss ich mich ja losreden.
So ist es. Also, ja, ja.
Grausamkeit machen wir notwendig. Ja. Also der eine kann im Bett liegen bleiben oder er kann sich, naja, Zwang, wie immer man es nennt, ja, durch eine Sammlung zumindest aus diesem Zustand einer falschen Wollust, würde ich es
ja
mal nennen,
ja, loslassen. So. Nee, also das, ja, ja. Also ich habe nicht gesagt, ja, ja, so ist es. Genau so. Nein, nein, das wollte ich überhaupt nicht weglassen, sondern ich wollte also nur gegen die Diktatur als Diktatur reden, dass das weh tut, gehört unbedingt dazu. Also diese Formel, die ist mir ja immer wieder begegnet, auch in den Reden, so, das war ja einer dieser Punkte in der ganzen Revolution der 68er, immer zu sagen, wer zu sich selbst hart ist oder streng, der geht dann auch mit den anderen so um und deswegen muss man, wie die Kölner sagen, leben und leben lassen. Nicht? Wo ich sage, nein, nein, so einfach ist es nicht mit leben und leben lassen, da ist zwar auch was Wahres dran, weil ja nichts ganz falsch sein kann, nicht? Aber in sich stimmt es nicht, sondern da steckt dann schon eine eigene Härte nochmal drin, sonst es kommt darauf an, dass ich tatsächlich mir Gewalt antun muss, Thema Gewalt, nicht? Gewalt antun muss, um es nicht den anderen zu tun. Gegen diese Formel, die immer wieder begegnet, wer sich selbst gegenüber hart bleibt, ist es dann auch den anderen gegenüber. Dass das eine Gefahr ist, völlig eingeräumt. Aber dass es in sich einfach stimmt, nein. Sondern es geht nicht ohne eine Härte gegen sich selbst. Und das haben auch die großen Lehrer immer so gesagt. Die haben gesagt eben, dass man also das Heil um den eigenen Schmerz nur gewinnen kann. Ist gar nicht anders zu haben, dass das gelernt werden muss. Frustrationstoleranz oder wie man das alles nennen will. Und das hat ja dann eine ganze Zeit lang gefehlt als Antworten auf übertriebene Geschichte, so wie das damals hieß. Ich habe also einen Freund, der war in der Napola auch damals als Kind, nicht? Und wo das, diese Formel ja eben hieß, mit diesem hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder und noch so eins, also einfach diese Aufzählung völlig unmenschlich, dass so ein kleiner Junge da werden sollte. Und wie man dann zum Zahnarzt ging oder darauf verzichtet, sich eine Spritze geben zu lassen oder so Geschichten. Nicht? Also wo man wirklich sieht, wie das Menschen zerstört hat natürlich auch. Und darauf kam dann diese Reaktion erstmal jetzt so einer Selbstzärtlichkeit, um es so auszudrücken. Und das kann ich, das sage ich ganz offen, das regt mich tatsächlich auf, wenn ich das lese, so bei einer Reihe von so Therapeuten, wie sagen, man muss das innere Mädchen in sich da pflegen oder so etwas, wo ich sage, also was soll das Ganze da? Oder so, gerade auch in Auseinandersetzung oder in der Betreuung von gescheiterten Priestern zum Beispiel. Da in dem Haus da in Münster-Schwarzach, da kann man manches von dieser Art da lesen, was ich wirklich sehr merkwürdig finde, worauf das da zum Teil hinausläuft. Nicht? Also ich kann schon verstehen, dass die da barmherzig sein wollen und nett und richtig und darf sich nicht zugrunde richten und sich hassen, auch wenn man sich verfehlt hat. Aber so kann es auch nicht gehen mit der Pflege des inneren Mädchens da. Nicht? Das finde ich dann schon etwas merkwürdig, was da auftaucht.
Die Verteilung der Talente kann ja auch zum Beispiel grausam sein.
So eben.
Weil einer will das, aber er hat eben das nicht
bekommen. Aber ja, genau so. Ist so. Bitte?
In dem Gegensatz zu Nietzsche wird man heute ja eher sagen, dass das Malmen zum Dasein zählt.
So ist es, ja.
Der postmoderne Malmen
ja.
immer in Bewegung sein.
Ja, genau so.
Und der fliegende Dolch, der wird dann von den Sozialtechnikern in Schleife, nicht der fliegende, sondern der wird überreicht. Ach, möchten Sie nicht auf sozialbeträchtliches Früh ablegen?
Ja, ja, genau so. Ja, ja. Meine ich schon, ja, ja. Also da wird das wirklich umgelogen, was hier da ist. Und deswegen finde ich sehr schön, dass er diesen Entwurf da hier auch aufgenommen hat, in dieser Form. Das ist schon, finde ich, ein ganz zentraler Text, der dahin gehört. Dann zu Schopenhauer, finde ich, ist nicht so viel zu sagen. Er sagt eben, ja, ja, was er gelehrt hat, ist abgetan. Aber gelebt hat er sich aber niemandem untertan. Das kann man natürlich auch nochmal diskutieren. Also es gibt auf der einen Seite eine Selbstständigkeit, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch das Untertansein gerade nochmal der Gegnerschaft. Also ich finde das nicht besonders souverän, dass er meint, er könne seine Vorlesungen zur Zeit von Hegel ansetzen und dann die Welt beschimpfen, weil niemand zu ihm kommt, um seine Vorlesung zu hören. Also das halte ich nur nicht gerade für so toll, was dann da rauskommt, sondern da wäre auch nochmal zu gucken, was steckt da aus dem Verhältnis mit seiner Mutter oder so nochmal an Störungen drin. Aber auch, gerade aus so der Verletzbarkeit Nietzsche selber kann man das verstehen, dass er das hier so anspricht und sagt, dass er das so in Schopenhauer dann gesehen hat, diese Form, obwohl da auch nochmal die Grenzen hineingehören. Und denn tatsächlich ist ja der Dichter in diesem Sinn ja nicht jemand, der niemandem untertan wäre, sondern man muss ja gerade bewegbar und verletzlich sein und antreffbar sein, wie er im nächsten Text ja zeigt dann, nicht? Da steht ja Qual des Schaffenden, aber der Schaffende ist ja eben der, der gerade eigentlich nicht jetzt schafft im Sinn von, dass er das erst machen muss, sondern dass er annimmt, was ihm gegeben wird. Das nennt man dann Inspiration oder Musenkuss oder wie auch immer. Und das spricht er ja auch an, wenn er sagt, da gibt es also, er wird, findet sich gefangen genommen, Lösegeld, der Stolz sagt, verlangt viel und zugleich wird gesagt, redet kurz, wohin meine Flucht? Und dann jetzt kommt die Rede, dass er ja gar nicht flieht, sondern er liegt still, ausgestreckt, einem Halbtoten gleich. Dann kommen die Käfer, die sich vor seinem Schweigen fürchten. Also es handelt sich um ein lebendiges Todsein eigentlich, nicht? Und dann bin ich wie ein Toter und das Ganze erscheint dann im Wort, ich warte. Das ist ja das Problem, wie warte ich richtig? Normalerweise sagt die Lebenskunst, ich muss so warten, dass ich während des Wartens was anderes tue. Also, dass ich nicht einfach warte, sondern mich ablenke und überhaupt irgendwas anderes nachdenken. Weil sich wirklich dem Warten richtig zu stellen, heißt ja nachzuvollziehen, dass ich in einem Zwischenraum zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeit stehe. Dass ich wirklich die Leere aushalte. Und das ist eben die Frage, ob das geht. Dazu fallen mir dann wieder Texte ein, gerade von jetzt aus der Spiritualität des Mönchtums, wo so etwas gesagt wird, dass der Mönch im Loch wohnt. Also der ist eben nicht zu Hause, sondern der sagt, hier gehöre ich nicht hin, ich bin aus der Welt rausgegangen, aber ich bin noch nicht in meinem Leben da, weil das Leben erst nach dem Tod kommt. Das neulich wieder in einem Jahresbericht eines Frauenklosters, also ganz massiv gelesen, so auch in Bezug nochmal auf die in dem Jahr gestorbenen Schwestern oder so, die sagen, für uns ist klar, das eigentliche Leben ist nicht hier, sondern wir sind noch nicht zu Hause. Unabgelenkt. Während der Christ soll das ja sonst auch sagen in den klassischen Texten, wir sind hier nicht zu Hause, der Himmel ist unsere Heimat, wir sind Pilger und so, wie das immer heißt. Aber das hält sich ja bei den normalen Christen in Grenzen, weil wir eben das Leben hier haben mit unseren Zielen und Aufgaben und was so ansteht. Während jetzt der Mönch ja unabgelenkt eigentlich in dieser Form steht und dass das eigentlich mit Warten gemeint ist. Also sich nicht ablenken und stattdessen was anderes tun und sei es Rosenkranz beten, sondern wirklich warten. Deswegen behaupte ich, spricht Jesus so oft vom Warten in seinen Gleichnissen. Warten auf den Bräutigam, warten auf den Dieb, warten auf den Herrn, der kommt oder wie auch immer. Warten ist das Wort. Und das schreibt er hier auch hin. Das heißt, er wartet darauf. Die Simone Weil sagt, das ist die Aufmerksamkeit, also ich darf kein Suchbild haben, denn dann sehe ich ja nicht das, was wirklich kommt. So wie Israel das Suchbild hatte vom Messias und darum hat es nicht erkannt. Sondern ich muss also warten ohne Suchbild, deswegen nicht suchen, sondern warten. Und ich warte auf etwas, ohne zu wissen, worauf ich warte. Ich habe nur die vageste Vorstellung, muss die auch nochmal zurückschieben.
Also ein Offensein.
So ist es. So ist es. Darauf läuft es hinaus. Und das ist dann wie ein lebendiges Todsein. Also keine Aktivitäten von mir, kein Schaffen in diesem Sinn, sondern warten, dass das geschieht, so wie das in einem Gedicht von der Hilde Domin heißt, also die Hand aushalten, dass sich da ein Vogel dann drauf setzt oder so. Ne? Das Schicksal wie in der Form, aber auch den darf ich mir schon nicht so sehr vorstellen. Nicht? Sondern, sagt die Simone Weil dann wieder, sondern ich muss einfach offen sein. Und darauf vertrauen, dass das, was sich mir dann zuspricht, sich in sich selbst beglaubigt. Und so arbeiten auch die Verkünder, also jetzt nochmal im Christentum, die sagen, hier ist jemand, der identisch war mit seiner Botschaft oder so ähnlich. Nicht? Das muss also in diesem Kommen muss sich das von selbst erfüllen. So wie ich meine, dass auch eben bei der sittlichen Erfahrung so ist, dass ich da nicht fragen muss, sondern mir zeigt sich was. Deswegen bin ich ja so gegen den Satz, why to be moral, nicht? Wo ich immer sage, das ist auch kein anständiger Mensch. Sondern in dem Moment, wo mich dieser Ruf trifft, ist er klar, dass er sein ganzes Recht hat. Deswegen brauche ich da nicht vorher Gott dafür oder irgendwas, um das zu beglaubigen, sondern das gilt in sich selbst. Es steht einfach da, das Gute ist das Gute, fertig. Und das zeigt sich als solches.
Ich meine, das Warten könnte ja auch in viele Richtungen die Haltung sein, wenn man jetzt das, was geschieht, ja, also allein das Warten können in puncto Rache.
Ja. Eben, ja. Also eben.
Also nicht als Feigheit.
Nein, sondern eben genau das.
Weil ja, dadurch eine Verwandlung geschehen kann.
So ist es.
Du so gerecht und dann ist
ja. Das so ist es.
Ja. Ja, aber dieses Warten können ist ja nochmal der Abstand.
So ist es. Ne, ist ja, ganz also wichtig. Ja.
Der Distanz ja, natürlich ja. Irgendwo
an allen Punkten.
Dann zum Tragen,
ja, ja. Und die Gefahr ist natürlich ständig die Ungeduld.
Ja, aber in jedem drin
ist. So ist es. Das ist ja auch ein berühmter Kafka-Satz, dass er sagt, also aus Ungeduld sind wir aus dem Paradies verwiesen worden und weil wir ungeduldig sind, können wir nicht zurück. Sind wir bis jetzt nicht zurück. Wenn wir also wirklich die Geduld hätten, wären wir schon zurück. Und für Israel heißt das, das sagen immer wieder auch welche von so den Rabbinen, wenn man den Sabbat wirklich hielte, käme das Weltende. Und Sabbat heißt ja warten, nicht arbeiten, nicht tun. Nicht planen, wenn das wirklich ausgehalten wird, dass ich da jetzt einfach nur sehe, was sich mir dann zeigt, dann wäre das schon das Heil. Also tatsächlich ist die Ungeduld, dass die, und das weiß jeder, der an irgendwas arbeitet, schreibt, dass das die große Gefahr ist, nicht? Mit der Ungeduld, wenn man etwas schreibt oder gestaltet, in welcher Form auch immer. Wo man einfach warten muss, wann ist dieser richtige Moment. Und deswegen stellt er ja nochmal, sagen Sie mal, den Schlusssatz da nochmal dahinter, worum es eigentlich geht. Dieses Warten ist ja nicht negativ, sondern alles heiße ich gut, Laub und Gras, Glück, Segen und Regen. Nicht? Also das Ganze geschieht in einem unglaublichen Urvertrauen, dass ich sage es mal so unangemessen, dass sich das Warten lohnt.
Ja, das ist aber dann die Beschreibung des Glücks des Warten.
So ist es.
Also wenn man jetzt sagt, das ist kein Glück möglich, das ist eben stimmt ja
auch. So ist es, stimmt eben auch nicht.
Das muss aber gegeben werden.
So ist es. Nee, und das muss deswegen auch zwischendurch durch kleine Verheißungen immer mal wieder verstärkt werden. Das brauchen wir. Louis nennt das dann die Sonnenkringel auf dem Weg. Wenn man also durch den Wald läuft und so, dass die Sonne so zwischendurch durchscheint, sagt er, das sind dann so Anzeichen, so wie im Frühjahr in meiner Kindheit im Advent irgendwo dann immer schon mal irgendwo ein Plätzchen herumlag oder so etwas oder ein Bonbon, das schon mal der Nikolaus davor verloren hatte oder so ähnlich, nicht? Damit das eben tatsächlich geht bis Weihnachten. Nicht?
Ja, das ist das Glück, dass man
Kleinigkeiten sieht. Genau so.
Jahrelang sehen Leute oder man selbst kein Tautropfen.
Ja, ja.
Kann auch nicht warten, bis er fällt.
So ist es.
Muss er woanders.
Ja, ja.
Und dadurch ist, auch wenn das überraschend kommt, das ist das Glück.
So ist es. So ist es. Also insofern finde ich, das sind wirklich schöne Texte, also heute, die er hier hat.
Übergeordnete Begriffe sind Grund Gelassenheit.
Ja, ja. Ja. Eben, wichtig ist eben, das ist jetzt die Frage, ob man das also sicher setzen, dass viele als Oberbegriff. Ja, also ich verstehe schon, nur meine ich, geht es in erster Linie, ich neige eher dazu zu sagen, dass das Warten höher ist als die Gelassenheit, weil das Warten auf jemand ist. Bei Gelassenheit habe ich einfach den Punkt, dass ich mich jetzt nicht aufrege und dann liegt leichter so drin, ich ruhe in mir, was ja auch wichtig ist, mit sich im Frieden zu sein, alles klar. Aber weil ich ja so stark mit dem Dialogischen habe immer, sodass ich selber sagen würde, für mich ist wichtiger als die Gelassenheit, die unbedingt nötig ist und die sein soll, aber dass der eigentliche Kern darin, dieses Warten auf jemand und etwas ist. Das wäre das, aber das muss nicht jeder so sehen. Ich sage einfach, das ist meine mein Aspekt, unter dem ich das eher sehe, während es genug Leute gibt, die sagen, nein, ich gehe lieber davon aus. Also mir kommt das vor, dass der Buddha nicht auf jemand wartet oder auf etwas zum Beispiel. Sondern da geht es wirklich um dieses, also Ruhen und darin stehen, während ich das eher hier an der Stelle so mit der Unruhe hätte, nicht? Das ist halt mehr ignatianisch, also eine andere Dimension.
Deswegen, ja, das hängt ab, ob ein Mensch Disposition ja, hat, zum ausgerichtet sein. Ja.
Ja, ja.
Und dann ist natürlich die Form des Wartens mit der Ausrichtung, dann ist ja auch das Warten schon ein anderes.
So ist es.
Und nur gelassen ist halt, ja.
Ja, man kann es nehmen, wie man will. Ne? Ja, ja, nur gelassen war nicht gemeint. Ja, ja. So ist es. So ist es.
Ja.
Ja, ja. Mir fällt da ein, dass eben so. Ja. Mein Vater war zum Beispiel deswegen mehr für die Benediktiner als für die Jesuiten, weil er sagte, die sind so geruhsamer und gelassener in sich. Die Jesuiten haben immer so was Gehetztes, die sind immer so unterwegs mit ihrem Magis, nicht? Also immer nochmal ein Mehr. An und hat das immer als kritisch betrachtet. Also das ist ja auch eine schwierige Lebensform an sich, wenn ich das im Ganzen drin habe. Deswegen ist es, da gelingt es auch seltener, dass es wirklich glückt, menschlich, weil es schwieriger ist, kommt mir so vor. Wenn ich das zurücknehme, aber da steckt da mehr drin. Ja, okay. Das sind einfach die verschiedenen Sachen, völlig klar. Dann Spinoza, ja, auch das wieder, also bezeichnen, also erstmal fängt er an und sagt, eins in allem, dem eins in allem zugewandt, Amor Dei, selig, aus Verstand, die Schuhe aus, dreimal heilig Land und dann aber wieder sein Verdacht darunter steckt, der Judenhass auf den Judengott. Das ist wieder jetzt der Verdacht Nietzsches. Ich meine, dass er damit dem Spinoza Unrecht tut. So wie ich ihn immer gelesen habe und Leute, die darüber geschrieben haben, auch sehe. Ich habe vor vielen Jahren hier mal ein Seminar über Spinoza gemacht, wo dann auch der jetzt hier der Hauptdozent da vom Jüdischen Institut in Heidelberg dabei war. Wir wirklich gesehen, ich meine, dass das wirklich, das steckt nicht drin, also beim Spinoza. Es ist zwar so eine Idee, die ja auch Hegel hat. Hegel sagt auch, also die Judentum heißt, man ist ein Knecht Gottes und im Knecht steckt immer auch das Ressentiment gegen den Herrn drin. Es steckt das Ressentiment gegen die anderen drin, die nicht unter dieser Herrschaft leiden, die Goyim, und entwirft das von dort her auch in einem negativen Bild. Hegel hat ein ganz negatives Bild vom Judentum. Von dort her nochmal in dieser Richtung aus, dass er sagt, da steckt eben dieser Ressentiment des Knechtes drin. Und das übernimmt er hier einfach. Und das finde ich, dass das bei Spinoza, also da wüsste ich nicht, wo er das dran festmachen will, außer an seiner Psychologie einfach.
Aber könnte es nicht doch sein, dass praktisch, ja, es ist ja auch aus einer anderen Zeit und Spinoza ist ja nochmal eine andere Zeit.
Ja, ja.
Doch auserwählt sein und wir haben jetzt geschichtlich doch mehr Erfahrung über Auserwähltheit. Auch die entbindet ja, ob Jude oder Deutsche oder was, ist ja vollkommen egal, da Menschen,
ja.
Die entbindet ja den Menschen nicht.
Von so ist es.
Eben, dass er unter Umständen warten muss.
Ja, ja, eben.
Ich meine aber,
genau so.
Ja,
ja, ja.
Das
stimmt. Ja.
Und diese ganzen Dinge, die man ja auch.
Ja. Natürlich.
Entsteht dann dieser Selbsthass.
Nee, und
der ist ja nicht erfunden.
So ist es. Der ist überhaupt nicht erfunden. Und das kann man, ja, da ist ja wirklich was dran. Und das sagen ja die Leute selber. Das ist, die Rede vom jüdischen Selbsthass ist erst von Juden formuliert worden. Eher von anderen kamen. Das ist ja völlig klar. Nicht?
Die haben sie ja auch in ihren Nächsten auch.
Ja, ja, natürlich. Und deswegen, wenn wir denken, mit welchem Text wir heute angefangen haben, da geht es ja genau darum nochmal. Nicht? Dass da der Mensch eben mit sich unzufrieden ist oder so etwas. Das war ja der erste Text, mit dem wir heute angefangen haben. Also das ist völlig klar. Nur das jetzt so zu projizieren, das sei nun spezifisch und typisch jüdisch und müsse jetzt auch so in der Form beim Spinoza sein, das muss man nicht teilen.
Aber der Auserwählte muss ja doch was Vernünftiges zustande bringen,
ja? Ja, ja, also schwer hat das, aber er muss nicht, er muss aber nicht, es muss aber nicht Selbsthass und Hass auf Gott sein. Also dass das drinnen steckt, dass es dieses Problem gibt, auf diesen Nenner hat das ja Schiller gebracht in einem Brief auf Goethe und Goethe hat es dann ein bisschen umgeformt und da seiner, wie heißt sie, die der mal eintritt, um diese Formeln da zu übernehmen, wo er sagt, gegen große Vorzüge eines anderen hilft nichts als die Liebe. Ne? Dieser Satz, der da hingehört, das hat also Schiller in einem Brief an Goethe geschrieben, so ähnlich, der spricht da von der Befreiung mehr. Schiller hat es immer mit der Freiheit, die da an der Stelle kommt. Aber wo er das so formuliert, und Goethe formuliert es also nochmal ein bisschen um. Und seine Amalia heißt die, glaube ich, oder? Wie heißt die immer, seine Lieblingsfigur da auch, in dem, die dann in ihren Tagebüchern die Sprüche macht.
Also der Goethe, meinst
du? Ja, beim Goethe, ja. Die junge Frau, die da immer dann diese Sätze von ihm hat. Die kriegt zum Beispiel den Satz, dass der schönste Zustand bejahte Abhängigkeit ist. Das ist auch einer von diesen Sätzen, die sie in ihrem Tagebuch hat. Und davon ist ja mal die Rede in den Wahlverwandtschaften. Ottilie, jetzt haben wir klar, ich dusel, vielen Dank. Ottilie ist es. Nicht? Und der legt er dann auch dieses Wort in den Mund, er sagt, gegen große Vorzüge eines anderen hilft nur die Liebe.
Ja, das mussten ja auch Schiller und Goethe in ihrer Freundschaft lernen.
So ist es. Die muss
Schiller natürlich ein anderes dramatisches Talent.
So ist es. Nee. Und der hat ja erstmal wirklich da mit also massiver Revanche-Gerede und noch mehr, also angefangen. Das liest sich ja wirklich komisch bis dorthin, dass er den Goethe als eine weibliche Schönheit bezeichnet, die er vergewaltigen will, hat er an seinen Freund geschrieben. Damals, nicht? Und dann hat sich das erstmal dann, die kann man ja alles nachlesen, da in den schönen Büchern vom Safranski, nicht? Aber man kann es natürlich auch im Original lesen, wo das also wirklich dann nochmal steht. Und da ist wieder tatsächlich so ein Wechsel dann passiert, ja, über die Jahre hin. Also das kann man natürlich sagen, dass jeder, dass es dieses Ressentiment gegenüber Gott gibt, das hatte ich auch schon öfter angesprochen, das hat sich mir eingeprägt, das habe ich einmal in der Vorlesung von Guardini gehört, im Audimax. Dass er da gesagt hat, wir machen uns nicht klar, dass in jedem von uns ein Gedanke eines Ressentiments und eines Grolls auf Gott steckt. Und dass wir das nicht wahrhaben wollen. Weil deswegen in der deutschen Philosophie ist ja eben Gott auch einer, der selber auch wird. Weil man das dem schon nicht gönnt, dass er immer einfach Gott ist. Ohne großes Theater werden wir uns da anstrengen müssen, Menschen zu werden, nicht? Haben die dann also angefangen und sagen, nein, der werdende Gott, und das gehört da auch alles mit hinein oder so, nicht? Also dieser Gedanke des Ressentiments und des Grolls auf Gott steckt natürlich in seinen Leuten drin. Da hat er auch nochmal wieder recht. Nur das jetzt so zuzuspitzen in der Form, deswegen will ich da den Spinoza einfach verteidigen oder so. Nicht als ob ich jetzt Spinozist wäre, aber einfach so.
Aber er hat ja eben auch den Riecher, dass er drauf kommt, wo überall Ressentiment ist. Also das ist ja unerbittlich, der Nietzsche.
So ist es.
Und wenn das eben gegen Gott ist, dann ist es gegen Gott. Und das muss ja genauso gesehen werden.
Natürlich. Ja, die Frage ist nur, wie stark das da ist, nicht? Also dass man es so jetzt auch rausheben kann. Also ich wüsste keinen Text, wo ich das also bei ihm unterbringen kann, soweit, was ich von ihm gelesen habe, auch so in den Briefen oder so. Ich wüsste keinen Text, wo ich das festmachen könnte.
Wie weit hat er selbst überwunden auch natürlich?
So ist es, eben, nicht? Ja. Okay, so ist es. Und dann kommt jetzt im Nächsten dann dieser Punkt, der Einsiedler spricht, Gedanken haben, gut, so sind sie mein Besitz. Doch sich Gedanken machen, das verlernt ich gern. Wer sich Gedanken macht, der ist besessen und dienen will ich nimmer und nie. Da hat er schon wieder mit dem Dienen, das hatten wir schon auf der Seite vorher gehabt, nicht? dass der, ja, niemandem war er untertan, hat es geheißen, nicht? Beim Schopenhauer, während ich sagen müsste, warum eigentlich nicht? Also eigentlich gibt es doch nur die Möglichkeit, also zu dienen, und dienen ist das, was der Herr tut. Also jedenfalls ist das neutestamentlich so. Das berühmte Beispiel ist ja dieser Ersatz, also der Eucharistiefeier beim letzten Abendmahl im Johannesevangelium, wo Jesus die Füße wäscht und sagt dann, er nennt mich Meister und Herr und ich bin es und als solcher habe ich. Also dieser Umschlag, dass da das Höhere dem Niederen dient und dass man überhaupt ein Herr sein muss, um richtig dienen zu können. Das wäre also ein Gedanke, der mir ganz wichtig wäre.
Friedrich der Große, ich bin der erste, ja, Diener des Staates.
Genau so. Ja. Und auch, also als Titel ist das auch beim Papst, also uralt so. Das heißt Servus Servorum. Wie weit die sich daran halten, es steht noch auf einem anderen Blatt. Aber dass das erstmal als Formel besteht, ist derselbe Gedanke. Genau, also Friedrich und er auch, und dass das hineingehört. Und so die großen Römer auch. Alle eigentlich. Das ist gesagt, das Individuum tritt zurück gegenüber dem Staat und der Größe des Staates. Dafür ist man da, dass das dorthin gehört. Und hier, man dient seiner Aufgabe oder der Muse oder wie auch immer. Also ich finde das schon merkwürdig, dass er an diesem Punkt das so formuliert. Stimmt ja auch nicht ganz, wenn er dann andererseits wieder sagt vom Zarathustra, dass er ja in seinem Untergang zugeht. Was heißt denn das? Das heißt, weil er eben dem Übermenschen dient, der er selber noch nicht ist, aber den er verschwinden muss, so ähnlich wie es dann christlich der Täufer sagt gegenüber Jesus von Nazareth, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Nicht dieser Gedanke, der dort hingehört, also das Bild des Freund des Bräutigams, so ist das ja da formuliert. Woher, aus welchen Quellen auch immer, aber einfach so von den Texten her genommen. Und deswegen finde ich das etwas merkwürdig. Der Gedanke selber ist schon gut, es kommt darauf an, nicht sich Gedanken zu machen, denn die macht man sich tatsächlich, weil man von irgendeiner Idee, von irgendetwas jetzt besessen ist. Besessen soll man nicht sein, aber in deren Dienst stehen. Und dieser Satz, dass man den besten Dienst sucht, den Dienst, der frei macht, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Deswegen habe ich immer gesagt, der Christophorus ist eigentlich eine Mythologie der Würde des Menschen. Christophorus, dieser Riese ist er eben, weil er ja eben den kleinen Jesuskind trägt, und hinterher hat man dann gedacht, aha, dann ist er also groß oder riesig. Also dieser Gedanke, der sagt, er will nur dem höchsten Herrn dienen. Und dann ist er erst beim Kaiser, und der Kaiser hat aber Angst vor dem Teufel, dann geht er zum Teufel, und der Teufel hat dann Angst vor dem Wegkreuz, und dann geht er also zu den Mönchen, die wollen ihn dann da als Einsiedler einsetzen, sagt, das kann er nicht, und dann kommt ja dann eben der Vorschlag, dann geht er als und tracht die Leute durch den Fluss. Und dann trifft er dann Jesus Christus irgendwann, und deswegen ist er so als Bild da. Und das kann man schon beim Seneca lesen, dass der Seneca schreibt, Gott dienen heißt herrschen. Und das ist der Gedanke, den ich hier meine. Also dass wirklich der Wahrheit dienen heißt herrschen. Niemand ist so frei wie der, dem es um die Wahrheit geht. Wie immer Dispute verlaufen, und wenn er sein Unrecht gezeigt bekommt, dann ist er erst recht dankbar, weil es ihm ja um die Wahrheit geht, nicht ums Recht haben. Also darum wundere ich mich, dass er diese, sonst ist er so scharfsinnig und so überall, aber hier hat er irgendwie so ein Problem, dass er da das Dienen nicht annehmen will, während ich meine, dass das ganz wesentlich hineingehört. Darum habe ich das ja auch da gesagt in Augsburg, nicht? Ich habe gesagt, also die Theologie nochmal auch als Dienerin der Philosophie, gerade in diesem Umdrehen in der Form, dass das hineingehört. Ja, im Weit heißt das sich zeigen der Wirklichkeit, nicht? So würde ich sagen, Weit heißt das sich zeigen der Wirklichkeit, und jetzt ist die Frage, warum will ich das? Spähmann zitiert dann immer so einen Satz von den Engländern, wo der sagt, ich will die Dinge kennen, damit ich weiß, wie ich mit denen umgehe, wenn ich sie in die Hand kriege. Das zitiert Spähmann dann immer in dem Zusammenhang. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit heißt, das ist Wahrheitsbegriff zum Beispiel von Hans-Urs von Balthasar, dass er sagt, ich habe meine Sinne, um die Wirklichkeit wahrzunehmen. Der Baum blüht und irgendwer muss das sehen. Das gehört sich so, dass das gesehen wird oder angeschaut. Und so würde ich auch sagen, man soll nicht ins Konzert gehen, weil einen das selber jetzt weiterbringt oder so ähnlich, sondern dem Musikverdienst gehört zu werden eigentlich. So, also in diesem Sinn, dass also nicht hier das Subjekt sich einverleibt dem Objekt, so sagt das Balthasar in seinem Buch über die Wahrheit da von 47, was dann nachher der erste Band war seiner Logik. Er hatte drei Bände ja nochmal zum Abschluss seines ganzen systematischen Werks dort und hat als erstes nur das Buch nochmal neu gedruckt mit einem neuen Vorwort. Wo er sagt, weit heißt gerade, das Subjekt dient dem Objekt, in dem es sich zeigt und das Objekt dient dem Subjekt, in dem es dem Subjekt was zu sehen gibt. Also es geht nicht um gegenseitige Bemächtigung oder Indienstnahme, sondern es geht um wirklichen Dienst dem anderen, das Erkennen und Wollen. Und das, meine ich, würde auch zur Kunst hingehören. Nicht, dass diese Definition von dem George MacDonald, der sagt, ein Dichter ist jemand, der über irgendetwas glücklich ist und auch andere darüber glücklich machen will. So wie ein Maler, der Ausstellung macht. Er stellt natürlich sich aus und sein Können, aber eigentlich stellt er das aus, was er da, nicht was er gemalt hat, sondern dass er hier der Wirklichkeit geantwortet hat mit seinem Bild. Das will er zeigen. Ob das jetzt ein Abbild ist oder ob das in der modernen Kunst ist, spielt keine Rolle. Aber es wird gemeinsam etwas gezeigt und dem anderen gezeigt, was beglückt, in welcher Form auch immer. Und diese Dimension, die müsste er doch eigentlich auch, auch mitsehen, nicht?
Also dienen vielleicht als Unterwürfigkeit, ja?
Eben, das meint er immer. Ja, und das soll er auch abwehren. Ja, und das andere taucht nicht auf, leider. Nicht, dass das wirklich eigentlich Herrenarbeit ist. So ist es.
Von Du zu Du.
Ja, natürlich.
Ja,
eben. Klar. Obwohl, also hinsichtlich Gottes kann man das ja heute immer wieder bei Theologen lesen, dass es darauf ankommt, Gott auf gleicher Augenhöhe zu begegnen.
Ja, das ist Meister Eckhart.
Ja, aber da, was soll das? Nicht? Wie kann das Geschöpf, also dem Schöpfer gegenüber, auf gleicher Augenhöhe begegnen? Das geht nicht anders als im Aufblick. Nicht? Aber das ist so merkwürdig verbreitet, das hab ich bei der Frau Sölle gelesen, dann habe ich es gelesen bei dem einen Schüler hier vom Pannenberg, der dann in Wien dann da Professor war, Falk Wagner, der das auch also nochmal schreibt, ein asymmetrisches Gottesverhältnis sei dem modernen Menschen nicht zumutbar. Ich muss sagen, so ein Satz finde ich dermaßen blöd, dass man noch nicht mal dagegen groß diskutieren kann.
Ist aber konsequent.
Ja,
Menschen autonom und subjekt.
Ja, eben.
Wie Sie vorhin sagen, ja. Ich bin subjekt, nehme mich zurück und lasse mich im System verschwinden.
Ja.
Dann ist es in der Tat, ich habe den Wagen auch gekannt, aber ich meine, in der Hegel-Phase war er sehr gut und danach als Theologe fand ich auch, ist er ziemlich abgerutscht.
Also das ist doch...
Theologe modern sind.
Ja, eben. Ja.
Was ich gestern bei Marx gehört habe, wenn ich als Christ liberal sein soll, dann höre ich irgendwann auf, oben und unten zu sein.
Ah, ja.
Ich in der Tat mit Gott auf Augenhöhe.
Ja.
Weil ich ja autonom bin. Ich entscheide, ob ich mit Ihnen rede.
Ich meine, heute machen die Leute aus Autonomie, haben die ja Selbstbestimmung gemacht. Das ist so, klassischerweise ist ja so, dass das Wort Autonomie tatsächlich aus dem Römerbrief stammt. Das haben sie da im zweiten Kapitel, ist es, wo gesagt wird, die Heiden werden nicht vom Gesetz gerichtet, weil sie das Gesetz nicht kennen. Und dann heißt es, sie sind sich selbst Gesetz, autonomoi. Nicht? Das heißt, dass es nicht, dass die sich das Gesetz gegeben haben. Auch bei Kant gibt man nicht das empirische Ich sich das Gesetz, sondern das ist das transzendentale Ich, das das Gesetz gibt. Und das empirische Ich hört es ja nur. Dass man das aufnimmt. Und so lese ich also Autonomie als ganz wichtigen Punkt, dass ich tatsächlich die letzte Instanz mein Gewissen ist und ich auch ein Befehl eines religiösen Oberen, wenn es gegen mein Gewissen ist, nicht tun darf. Das steht schon bei Thomas so da. Dass wenn jemand gegen sein Gewissen Jesus Christus Sohn Gottes nennt, kommt er in die Hölle. Nicht? Das muss man also mitsehen. Und das heißt dort Autonomie. Heute heißt Autonomie, stimme ich Ihnen ganz zu, nur noch Selbstbestimmung. Deswegen auch in der Diskussion da über die Sache mit dem eigenen Tod oder so, diese Geschichten, die da hineingehören. Nicht? Aber Autonomie heißt nicht Selbstbestimmung, sondern Autonomie heißt, sich selbst bestimmen lassen. Das ist genau das Medium, von dem ich immer so rede, was die Leute immer schlabbern, weil die nur aktiv und passiv kennen. Und dann stellen sie also dem Aktiv nur das Passiv entgegen, das Tod zum Beispiel, wie hier in dem Text. Nicht? Während ja gemeint ist, das, was wir im Deutschen mit lassen dann ausdrücken müssen. Ich lasse mich bestimmen, ich lasse mir gesagt sein, ich lasse mich hier, das heißt, ich höre auf den anderen und lasse mich in dieser Form bestimmen. Das Medium, kein Passiv. Ich bin nicht Objekt, sondern als Subjekt tue ich das. Deswegen kann ein kleines Kind nicht gehorchen. Gehorchen kann es erst, wenn es das erste Trotzalter hinter sich hat, sodass es also anfängt, eine erste Form von Autonomie aufzubauen. Dann kann erst gehorcht werden. Vorher ist das Wort fast ein Äquivok, wenn man das vorher schon beim Baby sagte, weil das ist ja einfach so in dieser Symbiose mit der Mutter und mit den Autoritäten drin. Es muss also genau diese Absetzung stattfinden, die da geschieht, damit dann gehorcht werden kann. Eigentlich kann nur der Erwachsene gehorchen. Das Kind, aber irgendwann fängt das an, das aufzubauen. Und das ist heute vollkommen weg, da sind wir uns einig. Also heute heißt Autonomie für die Leute Selbstbestimmung. Und das geht nun tatsächlich nicht. Bitte.
Was ich so erschreckend finde, das sind diese Kategorien, wie es ist nicht zumutbar, es ist nicht zeitgemäß oder etwas betrachtet man einfach als Quatsch.
Ja.
Sondern liefert doch mal Argumente.
Ja, eben. Ja, so ist es. Ja, ja. Eben, also dass das überhaupt ein Argument ist mit heutzutage, wo ich auch sage, also an sich ist doch Philosophie nicht eine Schneiderei, wo dann Kategorien der Mode gelten. Nicht? Also heute muss man andere Farben anziehen als im Winter vorher. Okay, nicht? Aber was soll das in der Philosophie? Wieso soll das ein Argument sein? Nicht? Finde ich wirklich merkwürdig. Eben der moderne Christ, der moderne Theologe. Ja, ja. Und dass das also gerade nicht gemeint ist, und das haben Sie ja jetzt in dem nächsten Gedicht mit dem Kolumbus, also dass es darum geht, man segelt hinaus und dieses Zugehen auf in einem sich verlieren in diese Zukunft hinein, die nicht mehr die eigene ist. Das ist ja die Befreiung, die auch Levinas so einführt. Nicht? Der frühe Levinas macht das über die Vaterschaft noch. Sagt das also, der Sohn ist nicht einfach die Fortsetzung des Vaters, sondern der Vater tut hier was für jemand anderen und nicht für sein Fortleben. Das ist Poesie, sagt er, es kommt nicht in Frage, sonst das Eintreten für was dorthin gehört und so hier auch. Also dieser Genueser, der dann da mit seinem Schiff da hinausfährt und in diesem Form, also noch nicht mal wissen, wohin. Also es geht in diese Ewigkeit, geht es natürlich hinein, das schönste Ungeheuer, das dort stattfindet, das müsste eigentlich gelingen. Aber es sind eben, wie er dann im nächsten Text sagt, es sind halt erstmal Worte. Und die Frage ist, die Taten, auch er fährt ja dann nicht mit dem Schiff durch die Gegend und fragt sich, wie weit komme ich mit dem, was ich da mache, nicht? Man das da aufnehmen muss. Ja, und in diesem Zusammenhang kommt er da jetzt eben auf die Geburt der Tragödie zurück, was ich ja schon angesprochen hatte. 1872 erschien ein Buch, das den befremdlichen Titel führte, die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik. Und nicht bloß durch seinen Titel reichlich Anstoß zu Verwunderung und Neugierde gab. Man erfuhr, dass sein Urheber ein junger Philosoph sei, insgleichen, dass gegen ihn von Seiten philologischer Handwerker und vielleicht sogar auf Anregung irgendeines philologischen Schulhauptes und Kuhhirten. Das führte dann gar nicht weiter aus, sondern macht nur die Gedankenstriche. Ein unabhängiges, selbstgenugsames Buch, dem die Zeichen zu einer mystischen Seele aufgeschrieben waren, ohne Absicht auf eben auf wissenschaftlichen Ruhm und Anerkennung, so wird man da ergänzen müssen. Voll Jugend und Ungeschick, schwül, übervoll Ossitro Almar, eben, natürlich zu sehr deutsch, in dem sich fast entgegengesetzte Begabungen drängten und stießen. Das ist ja für ihn, das hatten wir beim letzten Mal, erinnern sich noch, auch als ein Punkt für die Größe, dass man von gegensätzlichen Zielen, Wünschen, Wollungen bestimmt wird, mit einer Geistigkeit, welche auf die Sinne wirkt. Man gesteht sich mit einigem Schauder ein, vorausgesetzt, dass man an der Haut empfindlich ist, dass hier jemand von der unheimlichen Welt der dionysischen Dinge wie aus Erfahrung redet. Eben hat es bei uns geheißen, aus erlebten Dingen. Nicht? Dass er aus Erfahrung redet, wie nach großer Nähe und Berührung zurückgekehrt aus dem fremdesten aller Länder, nicht alles sagend, aber auch nicht alles verschweigend, unter die Kutte und Kapuze des Gelehrten versteckt und nicht genug versteckt. Und Richard Wagner erriet aus der Tiefe jenes wahrsagerischen Instinktes hinaus, der so sehr im Widerspruch zu seiner mangelhaften und zufälligen Bildung stand, dass er jenem verhängnisvollen Menschen begegnet sei, der das Schicksal der deutschen und nicht nur der deutschen Kultur in den Händen habe. Da haben wir jetzt schon sowas, was dann schon vorgreift auf so Sätze, die wir dann später haben werden, nicht? Dass die Zeiten mit ihm neu gezählt werden muss oder so. Aber dass er hier tatsächlich was gesehen und unternommen hat, das muss man schon ansprechen. Und dass das die Wissenschaftler nicht verstanden haben. Es war tatsächlich kein wissenschaftliches Buch, sondern eben ein Mythos, wie er auch an anderen Stellen schreibt, wir brauchen einen Mythos. Und deswegen ist das tatsächlich ein eigentümliches Buch, aber eben ein, wie er sagt, ein unbedürftiges, also das auf anderes nicht angewiesen ist. Man sieht, wie ihn das hier noch immer wieder beschäftigt und umtreibt. Aber es geht eben um Zarathustra natürlich. Und da kommt jetzt, sehen Sie, wenn Sie jetzt umblättern, wir sind ja schon auf der Seite 140, hinterher kommt also Mittag und Ewigkeit, das ist eine dieser Ideen, ein Theaterstück zu machen über den Zarathustra. Aber vorher haben wir noch den Satz, das Genie sieht Zarathustra wie die Verkörperung seines Gedankens. Wie lesen Sie den Satz? Was ist das Subjekt in diesem Satz? Man kann sagen, Zarathustra sieht das Genie und sieht es so als seinen Gedanken. Man kann es auch umgekehrt lesen und sagen, also Genie hat der also in Zarathustra die Verkörperung seines Gedankens sieht. Und dann würde es sich beziehen auf auch den Text, dass er nicht Gedanken macht, sondern Gedanken hat, was wir da auf der Seite 138 hatten. Man kann das so mit dem allein rausgerissenen Satz nicht entscheiden.
Also es gab ja mal in den 70ern, also wie wir das bei Keller gehört haben, gab es da diese generative Transformationsgrammatik mit oberflächlichen Struktur. Mhm. Wenn ich sowas drauflege, dann kann Genie und Zarathustra, das kann ich austauschen. Ich kann auch
eben
sagen, Zarathustra sieht das Genie.
So meine ich auch. Nicht? Also ich meine auch, dass beides zu lesen ist. Von
weil wir keine Endungen mehr haben.
Ja, ja.
Quasi verloren.
Ja, eben nicht. Ja, ja. Und man kann sich ja zu jedem auch was denken. Und an jedem ist was dran. Weil wenn ich das Genie zum Subjekt mache, gefällt es mir etwas weniger gut, weil das dann eben darauf hinausläuft. Aber die Seite gibt es ja eben bei ihm, dass dann natürlich er eben dieses Genie ist oder so. Nicht? Und sich selber so zu nennen, ist ein bisschen merkwürdig. Deswegen ist mir sympathischer, den Zarathustra. Aber so bleibt so undeutlich, genauso, ja.
Ich nenne mich ungern Genie, auch wenn ich es hier spiele, kann ich es ja nicht tun.
Ja, eben. So ist es, ja. Oder eben doch. Also man kann ja sagen, es kommt drauf an. Also es gibt ja die Leute, die haben eben gesagt, Genie heißt eben, das sei so die natürliche Form, deswegen wird das nicht gewusst, das kann man ja auch nicht lernen. Aber man kann ja auch sagen, dass ich es obendrein weiß, gehört eigentlich noch dazu. Und solange das Genie das selber noch nicht weiß, ist es noch unterwegs. Und er ist am Ziel, wo es das weiß und ausdrücklich übernimmt.
Aber es ist eine doppelgesichtige.
So ist es, die soll es sein, ja. Und die bleibt.
Und umdrehen.
Ja, eben, kannst wirklich umdrehen und beides gilt eben. Mhm. Ist so. Und dann fasst das nochmal zusammen mit dem Zarathustra, nicht? Also Zarathustra stand auf wie eine Morgensonne, die aus den Bergen kommt. Stark und glühend schreitet er daher bis zum großen Mittag, nachdem sein Wille begehrte, und hinab zu seinem Untergang. Nicht? Also dieser Gedanke, der da hineingehört, wobei man das erstmal ja sogar lesen kann und lesen muss, meine ich auch, dass hier erstmal vergessen wird, die Sache mit der Wiederkehr des Gleichen, also dass auch der Zarathustra immer wiederkehrt oder so ähnlich. Nicht? Das darf man eigentlich an der Stelle, kann man das nicht richtig so mitdenken, aber dass der Untergang hingehört, weil man eben auf was Größeres zugeht, so wie der Kolumbus, der da losfährt und in die Ewigkeit hinein, in das Ungeheuer, dass man da verloren geht. Das gehört natürlich nochmal dazu. Untergang oder eben Selbstvergessen, könnte man es auch nennen.
Man müsste aber auch sehen, dass der das tut, ja, Berge runter, aus der Einsiedelei raus,
ja,
dass der natürlich seinen Mut zusammennimmt,
ja,
nicht verliert.
So ist es.
Das nämlich gar nicht tun.
Sonst würde er es nicht tun.
Er sieht ja schon, was er auf ihn zukommt.
Das genau
ist
so.
Ja, dass er ganz blind.
So ist es. Nein, nein, er sieht das, er weiß das. Er weiß das. Und das gehört, das macht ihn ja auch aus, also seine, das ist genau seine Größe, das also schafft, dass er sich da hinein werfen kann. Und deswegen sage ich ihm, verstehe ich nicht, warum auf der anderen Seite so gegen den Dienst redet. Nicht? Denn der ist genau der, der dahin gehört. Das ist der Untergang, um es so auszudrücken. Er bezieht das ja erstmal so auf sich, und dann taucht ja da in dem letzten Stück also dieser Satz auf, dieses Ich, wo man sich auch fragt, ist das jetzt, ist das Zarathustra, der das zu sich sagt, oder sagt das jemand zu Zarathustra, oder wie weit sagt es Nietzsche von sich selber? Dieser Satz der Assassinen, den hat er ja wiederholt zitiert, wir haben ihn auch schon ein paar Mal gehabt schon. Dieser Satz, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Nicht, dass der hingehört, so dass es da eben jenseits der Moral oder so, wo das immer anspricht. Und wo er sagt, ich habe alle Verbrechen begangen, die gefährlichsten Gedanken, die gefährlichsten Weiber. Ja, Gott, also.
Das ist
ja. Ich sage, irgendwie ist da immer so ein ganzes Stück Pubertät da einfach stecken geblieben bei dem. Dann also der höhere Mensch, da haben wir wieder den Punkt, ja, so ihr nicht werdet wie die Kinder. Nein, nein, wir wollen gar nicht ins Himmelreich. Nicht? Männer sind wir geworden, wir wollen das Erdenreich. Das ist ja sein Eintreten dort. Tatsächlich gibt es den Unterschied zwischen kindisch und kindlich. Der entscheidende Punkt, auf den ja Spähmann, also der Vater von dem Philosophen Spähmann, in seinem Buch über die Kindheit geschrieben hat, Heinrich Spähmann, der sagt, das Entscheidende ist eben dieser Aufblick des Kindes. Er sagt, das Dasein des Kindes ist wie ein offener Becher. Also das blickt auf und betont dann, dass die Augen das sind, was bei uns nicht wächst. Wir haben also noch unsere Kinderaugen, so hört er das Buch auf dann über die Kindheit. Deswegen wirken ja die Augen der Kinder so groß, nicht? Weil die sind schon so groß, anderes bei uns wächst, aber nicht die Augen. Und spricht er so an und sagt, dass das da hingehört, also dieser Aufblick, wo das gegeben ist. Eben, dass man in gewisser Weise nicht einfach, also Kind nochmal werden kann, aber das benutzt Jesus dieses Bild eben in dieser Form mit dem Neugeborenwerden und Kindwerden, das ist ja so ein Topos, der zieht sich ja durch. In meiner Jugend hatte ich Unglück. Es lief mir ein sehr zweideutiger Mensch über den Weg, also wieder Abrechnung mit Wagner, nicht? Als ich das erkannte, was er ist, nämlich ein großer Schauspieler, der zu keinem Ding ein echtes Verhältnis hat, selbst zur Musik nicht, war ich so krank, dass ich glaubte, alle berühmten Menschen seien Schauspieler gewesen, sonst wären sie nicht berühmt geworden. Und an dem, was ich Künstler nannte, sei eben das Hauptsächliche die schauspielerische Kraft. Bei dem Wiener heißt das, wir spielen immer. Wer es weiß, ist klug. Also, und heute redet die Psychologie dann von der Inszenierung. Natürlich inszenieren wir uns. Das muss man einfach nochmal wissen und hineinnehmen. Das ist unweigerlich. Berana ist das ohne alle Psychologie, der nennt das einfach sich ausdrücken. Er sagt, zum Sein gehört es, zum Seienden, dass es sich ausdrückt. Für mich lässt er dann zu sehr das Dialogische weg, dass ein Erscheinen und ein sich Ausdrücken immer für jemand da ist. Das bedenkt er nicht extra, sondern er bleibt einfach so bei diesem, dass das Subjekt oder die Dinge sich ausdrücken. Da fehlt mir ein Schritt, das war ja die Anfrage auch von Balthasar Anraner, wo bleibt diese Dimension des Dialogischen, das würde ich noch hineinzeichnen. Aber dass man sich zeigt und darstellt, das ist tatsächlich so. Das gilt für alle und für ihn, also ja, nun äußerst deutlich, nicht wahr? Für ihn selbst, für Nietzsche. Das muss man also, dass man es nicht damit übertreiben darf, okay, aber dass das wirklich zu unserem Leben dazu gehört, in allem und jedem, das sollte man doch einfach ungeniert einräumen.
Ja, aber wenn jetzt, sagen wir mal, das Leben bestimmt wird eben von dieser Personamaske,
ja,
dann kommt es ja nochmal darauf an, dass die auch durchdrungen wird.
Ja.
Also, dass es eben nicht nur die Maske ist.
Nein, nein.
Das, was die Maske durchdringt, ja, ist.
Ich habe auch nicht von Maske geredet. Also es war, also es, in der Antike haben die Schauspieler nochmal die Maske da.
Ja, die
und
haben
auch
das
heute.
Zum Schutz.
So ist es, ja.
Dass nicht ihr persönliches,
ja,
das verunreinigt.
So ist es, was nicht? Er ja. Hat. Also während ich meine schon, dass sich selber zeigen. Also nicht die Maske, sondern dadurch, dass ich mich zeige, das ist, ich meine, ist ja kein besonders neuer Gedanke, der ist immer da. Beim Schiller heißt das so. Spricht die Seele, so spricht, ach, die Seele nicht mehr. Weil wenn ich das Innere ausdrücke, ist es eben ausgedrückt und nicht mehr innen. Es ist übersetzt und traditore, traditore. Nicht? Dann ist es eben zugleich auch nochmal verraten. Das ist ja ein alter Topos. Die Frage ist, okay, ist das jetzt etwas, gibt es ein Dasein für ohne Inszenierung? Ich glaube, die kann es gar nicht geben, weil das ja sogar gefordert ist. Ich habe ja auf den anderen zuzugehen. Also meine Formel immer, dass ja, das reden nicht Herr Meier und Herr Müller, sondern Meiers Müller mit Müllers Meier. Also man geht immer auf den anderen schon ein. Und das soll ja sein.
Ja, das ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, es gibt einen sehr erfolgreichen Autor, also der die meisten Stücke in Deutschland schreibt überhaupt. Und seit 15 Jahren, also wirklich. Der hatte schon nach der Wendigkeit. Und der vertritt die Theorie nicht repräsentieren. Also man soll keine Rolle repräsentieren. Also man soll auch im Staat, also der Bundespräsident soll auch nicht, der soll Mensch bleiben, aber nicht das repräsentieren. Also ich bin jetzt Bundespräsident,
ja, ja,
oder ich bin Kanzlerin und mich von dem, dass ich etwas bin, beeinflussen lassen. Mhm. Sondern wenn ich einen Gedanken habe, dann mache ich den Gedanken. Und versucht es nicht zu repräsentieren. Eben.
Ja.
Und natürlich, und in einer Diskussion, wo es fast zum Streit kam, konnte ich zumindest der Schauspielerin insoweit, die also dieses nicht repräsentative Theater gut gespielt hat, aber ich sagte, sie spielte eben wieder das nicht repräsentative.
Genau, das meine ich.
Da sagte sie, Mensch, da muss ich nachdenken, das habe ich gar nicht
ja, ja.
Also so einfach ist es nicht.
Deswegen, das kann überhaupt nicht gehen, das soll auch nicht sein.
Das kann man ein bisschen, also vom Ansatz her.
Also, dass wir wahrhaftig sein sollen, dass wir uns ein...
Sehr,
wir sollen uns einbringen, ja, sage, völlig wahr. Also soll, ich rede ja dauernd von der Wahrheit, um die es da geht, nicht? Aber ich meine, dass zu dieser Wahrheit eben auch gehört, dass dazu stehen, dass ich das eben nur auf meine Weise sagen kann und dass ich auf der anderen Seite nicht bloß mir gehöre und das nicht bloß auf meine Weise sagen darf, sondern es ja dem anderen zuzusagen habe. Und da habe ich mich also darauf einzurichten, dass das falsch gehen kann. Lübeck hat das irgendwo geschrieben, dass er sagt, wer das Publikum im Blick hat, da kommen keine großen Werke raus.
Ja, man muss es vergessen.
So ist es.
Das beeinflusst
es. Pierre de Lübeck, wir haben ja damals seine Aphorismen miteinander gelesen, hier vor einer Reihe von Semestern. Und da kam das eben vor, dass er sagt, es gibt diese Art, den Leuten in einer falschen Weise entgegenzugehen. Claudel erklärt, dass daraus der Kitsch geworden ist. Wenn ich nämlich mich anbequeme, ob das nun der religiöse Kitsch ist oder ob es der nationale Kitsch ist, also spielt keine Rolle. Wenn ich mich also anbequeme dem Publikum, weil ich dem gefallen will, dann rutsche ich genau in so etwas hinein. Und dagegen bin ich natürlich genauso wie er hier. Also das ist völlig klar, das darf nicht sein. Was ich stark machen will, ist, dass ich finde, es ist auch nicht richtig, so wie ich jetzt verstanden habe, den Autor, von dem Sie da gesprochen haben, dass der sagt, nein, ich muss da ganz ich selbst bleiben. Nein, das ist, so wichtig bin ich gar nicht. Ich habe nicht da bloß ich selbst zu sein, sondern ich habe ja selbst zu dienen. Und in diesem Dienst habe ich auch, meine Rolle heißt ja Erwartungen der anderen an mich, die zum Teil berechtigte Erwartungen sind und denen ich versuchen muss zu entsprechen. Also das ist meine Verpflichtung. Nochmal. Also dass zum Beispiel der Lehrer muss so reden, dass die Schüler, die Kinder, wenn er in der Grundschule ist oder so, dass er verstanden wird. Und bei manchen Kollegen finde ich das zum Beispiel auch schlimm, dass das nicht so ist. Zum Beispiel Leute, die einen Konkordatslehrstuhl haben, wo sie eigentlich also jetzt nach Lehrauftrag dort für Anfänger auch was machen und niemals was für Anfänger machen, sondern immer nur ihre Privatstudien über irgendeinen spätantiken Autor, womit man dann zwar seinen Ruhm erreicht, aber überhaupt die Pflichten nicht erfüllt hat, dem Studenten gegenüber zum Beispiel. Also sowas meine ich.
Ja, das macht ja schon der Schauspiel heute auch. Es steht Kabale und Liebe dran.
Ja.
Das wäre jetzt der Inhalt, der zu erfüllen ist, aber ja. Es kommt nicht.
Ja, ja, eben. Ja eben, und das finde ich nicht richtig. Ja, eben, und das finde ich nicht richtig. Also ich sehe
nicht, was draufsteht.
So ist es, so ist es. Und deswegen meine ich, das Inszenieren ist zum Teil einfach eine Pflicht zu einer Seite. Ich kann nicht einfach bloß so, das ist pubertär, dass ich sage, ich nehme mich nicht anständig, die Leute müssen mich auch so mögen oder so einfach der. Das heißt für mich Pubertät. Während genau erwachsen werden, dann heißt, Hegel sagt dann, seine Endlichkeit anerkennen, seine Rolle, seinen Platz, seinen Dienst und dann jetzt sich da nicht groß da selber zu inszenieren, die anderen sollen sehen, wie sie damit fertig werden, sondern seinen Platz ausfüllen und seinen Dienst tun. Das meine ich damit. Und dazu gehört auch ein Stück weit dieses Inszenieren. Also immer bedroht davon, von Selbstdarstellung, Selbsttäuschung und Fremdtäuschung und so. Gewusst. Deswegen sage ich ja, es ist nicht einfach falsch. Aber ich vermisse diese andere Seite dran, dass eben niemand nicht inszeniert.
Wie lautet der Spruch von Lübeck nochmal?
Irgendwie kein Großes kommt daraus, wenn ein Werk das Publikum wer einen Blick auf das Publikum schafft, kann kein wirklich großes Werk schaffen.
Naja, und der Nietzsche hat ja ein paar so ästhetische Stellen, ich weiß jetzt nicht, ob es hier drin steht, wo er sagt, also schon wenn jetzt das Auge des Publikums drauf geht, dann geschieht eben diese Veränderung, die ihm genau nicht gefällt.
Mhm.
Also diese Veränderung, dass eben jemand. Da ist ja, kommt dann die Frühzeit des Schauspiels natürlich durch. Die Griechen haben dann die Maske gegeben. Aber wir haben das ja heute schon bei Kleinkindern, die werden ja auch schon von allem, was ist, sehr beeinflusst.
So ist es.
Die spielen einmal was sehr schön und dann haben sie Wirkung gezeigt und dann spielen sie schon wieder das wieder, ja, mit, weil sie wollen ja nur diese Wirkung haben.
So ist es, so ist
und
es.
Das ist eben.
Stimme ich ganz zu. Also, ja, ja, ja.
Von einer Reifung, ist ja. das nicht ganz...
Das ist ja dieses berühmte Thema da von dem Kleistschen Marionettentext. Nicht? Er sagt, das erste Mal, wenn ich da meine Wirkung sehe, und das ist so deutlich abzulesen, da auch bei den Enkeln, wie man das so sieht, wie das auf einmal also da ist und wie die genau wissen, machen ihr Fotogesicht und so die Geschichten, das ist schon wirklich wahr. Also da
haben Sie ja schon Lust mit 3 Jahren.
Ja, eben. Ja, natürlich. Ja, ja.
Weil das ja so viel Foto...
So ist es. Ja, ja. Ist. Also das ist so. Nur, will ich sagen, zu behaupten, man könnte das wegtun, geht nicht. Das war Punkt 1. Punkt 2 war, ein Stück weit ist es sogar eine Verpflichtung. Wir haben nicht einfach bloß so die Natur, sondern wir sind die Natur des Menschen ist, dass er in Kulturen lebt. Und jede Revolution ruft wieder Natur, Natur. In Wirklichkeit kommt nur eine andere Form von Kultur dabei raus. Und unkultiviert ist nicht dasselbe wie natürlich, sondern ist ein Kulturbegriff.
Ich meine, in der Romantik hat man angefangen, jetzt diesen, so 1840 schon wird berichtet, die ersten Vorhänge, also man konnte durchschauen, aber man hat ja. dadurch, der auf der Bühne konnte auch gar nicht mehr rausschauen.
Ah, ja.
Also es hat, er hätte es nicht, er hätte keinen persönlich erkannt.
Ja.
Man konnte das Spiel hinter dem Geizen
also.
Schleier, man konnte es sehen.
Ah, ja.
Damit seine Welt für sich bleibt. Später wurde das weg, weil das war Romantik, aber dann hat man kam die Theorie auf, aber das ist schon 20. Jahrhundert,
ja.
Die vierte Wand.
Ja, ja.
So spielen, als gäbe es da keine Ausgabe.
Gäbe es da nicht, ja, ja.
Um eben diesen, der Stich des Auges, also die
ja.
Nennung des Publikums ist, kann wirklich eine Störung sein.
So ist es.
Hier ist es jetzt nochmal anders. Der Wagner muss ein so guter Schauspieler gewesen sein, dass man nicht mehr wusste, wie man dran ist.
Ja, ja. Ja.
Das erzählt er das.
Ja, ja.
Sagt, er muss alle Kunst so sein wie ich.
Ja, ja.
Das ist ja schon eben. Extrem.
Aha. Aber eben, die Frage, eben ist das, heute sagt man das nicht mehr mit der vierten Wand, nicht?
Ja, man versucht es immer wieder, wenn die zu oberflächlich werden.
Ach so. Mhm.
Also man versucht es schon, es gibt schon so ganz strenge Regisseurinnen, zum Beispiel Andrea Böck, die macht nicht den Kontakt, der ist bei volkstümlichen
ja.
wie bei Shakespeare,
ja.
sprichst du mal wieder zum Publikum.
So ist es, so, ja. ja.
Dass man auf einer Ebene ist, gleiche,
ja. Ja.
nein, keine gleiche, sondern das gibt es nicht.
Ah, ja.
Du musst die Disziplin haben, dass das dich verwandelt, das mhm. reicht schon aus. Wenn du jetzt noch mit direkter Ansprache den da draußen verwandeln willst, ja. geschieht nicht die Metanoia mit dem Schauspieler selbst.
So ist es, ja.
Wird das verliert.
Das stimmt. Also das, ja, ja. Also das kann ich... Ich sage es mal so, das habe ich selber auch erlebt, wie ich da auf dem Gymnasium da den Ödipus gespielt habe, wie man merkt, wie man da so durch einen Satz oder durch eine Art also nochmal erreichen kann, dass da jetzt jemand noch sein Taschentuch zieht oder so Geschichten. Das hat mich schon ziemlich erschreckt. Das ist schon wahr, dass also da so Möglichkeiten dann da nochmal drin stecken und die sollten natürlich nicht sein. Das ist schon wahr. Nicht? Die Aber Zeit ist rum.
Ja.
Ja, eben. Ja, ja. Ja, so ist es heute, richtig. Alles. Vielen Dank und nächste Woche ist die letzte Veranstaltung. Nochmal. Nicht in 14 Tagen, sondern nächste Woche schon, weil dann Schluss ist, dann geht hier schon die Prüfungszeit los. Das machen die ja hier im Haus anders als an sich sonst in der Uni und auch wir in St. Georgen, nicht? Dass da schon die Prüfungszeit ist. Aber nächste Woche ist nochmal die letzte Sitzung und dann geht es erst wieder weiter im Sommer dann, da habe ich da die Daten aufgeschrieben, wen das interessiert.
Nicht? Wussten Sie wegen gestern, wegen Paris, wegen dieser Schießerei, dass der Verlag, in dem diese Zeitschrift erscheint,
ja.
dass der ursprünglich hieß Edition Kalaschnikow.
Ach so.
Die Leute wurden, diese 12 wurden mit einer Kalaschnikow erschossen.
Das wusste ich nicht, das ist wirklich komisch, ja. Aha.
Eigenartig.
Das ist wirklich eigenartig.
Aber der hat sich dann umbenannt, aber wie gesagt,
ursprünglich hießen die Kalaschnikow. Ach so. Aha. Danke. So.